Polonaise gefeiert. Polonaise, Blankenese über den St. Johanner Markt am Stadion des 1. FC Saarbrücken natürlich vorbei, dort noch ein paar Fans abgeholt und anschließend Bullen geklatscht. Mache ich aber öfter. Nur, ja. Also mich hat es ein bisschen überrascht, dass so viel Corona, Presse oder? Da war.
Es ist Dienstag, der 20. April 2021. Seit heute steht Armin Laschet als Unionskanzlerkandidat fest. Der unterlegene Markus Söder wünscht ihm viel Glück. Sagt er. Ich bin Lotte, die allwissende Pudeldame. Bei mir sind Melina und Dagtür. Ihr hört Königin von Deutschland, den kanzlertauglichsten Podcast aller Zeiten.
Ich habe echt gelacht, ne? ZDF hat irgendwie am Sonntag auch auf irgendeinem Social-Media-Kanal Bilder gepostet, wie es jetzt in England ist, ne? Und so Bilder gepostet von vollen Außengeländen und so, also voller Außengastronomie, wo die Leute da ganz gesittet an Tischen sitzen und ihr Bierchen trinken, ne? Oder kann doch mit uns nicht mithalten hier.
Ja, mit England, die waren ja sehr lange in einem sehr harten Lockdown. Also ich kenne einige Engländer durchs
Beruflich. Du meinst noch härter als in Deutschland, der Lockdown?
Die waren, ja, der war richtig hart, der Lockdown. Also das war ein richtiger Lockdown, nicht
ein Lockdown.
Ja, das war ein Lockdown.
Modell.
Genau, der wurde auch richtig durchgezogen und auch unter anderem auch wegen der Mutationen, weil man davor ja sehr viel Angst hat. Plus die Engländer sind ein bisschen besser im Impfen als wir und ja, denen sei es gegönnt.
Ich habe heute mit jemandem telefoniert, der jetzt in Portugal lebt. Die sind ein bisschen besser in Lockdown als wir. Die waren ja richtig am Arsch, die hatten eine 200er Inzidenz, die wir diese Woche auch noch kriegen werden und sind dann innerhalb von einer Woche hoch auf 900 und haben dann radikal natürlich alles geschlossen. Mhm. Er sagt, das war hart, aber jedem war das auch bewusst, dass es um die Wurst geht. Ne? Er sagt, er persönlich hat Angst gehabt, irgendwie sich mal einen Fuß zu verknacksen und in ein Krankenhaus zu müssen. Ne? Ja. Und dann hast du die ganze Zeit aufgepasst und kriegst dann im Krankenhaus eine Infektion. Er sagt, die Angst bei ihm ist sehr konkret, denn einem Freund von ihm ist genau das passiert. Mhm. Und dann haben die Lockdown gemacht und jetzt sind sie so bei einer Inzidenz von immer so um die 30. Und die ist eben auch stabil, ne? Weil die kannst du kontrollieren. Da kannst du Kontakte nachverfolgen, da kannst du Infektionsketten nachverfolgen bis zu ihrem Ursprung und eben auch stoppen. Leute isolieren, damit die Infektionsketten aufhören. Und bei uns kannst du gar nichts. Aber das werden wir auch noch lernen müssen, befürchte ich.
Ja, was ich beängstigend fand, waren die Postings, und die hatte ich auch mit dir geteilt. Du hast ja meinen Spruch gehört, den werde ich hier jetzt nicht nochmal sagen. Wobei, doch, eigentlich kann ich sagen, also die Leute, die das gepostet haben, voller Stolz, die sind genauso dumm, wie sie aussehen. Egal, ob es jetzt um diese 18-Jährige da geht, über die ich immer noch den Kopf schüttle, mir tut schon der Nacken weh. Oder um diesen mega gehypten DJ, der in verschiedenen diversen Clubs in Saarbrücken auflegt. Also solche Leute echt, ne? Boah.
Es ist keine gute Idee, sowas an Aussehen festzumachen. Es gibt keinen kausalen Zusammenhang zwischen Intelligenzquotient und Aussehen. Und das ist auch gut so. Aber ich glaube, ich weiß, wie du das meinst. Du bist wütend auf die Leute und ich bin auch wütend. Ja. Ich bin aber nicht so wütend auf die Leute, die das gefilmt haben und ins Netz stellen. Der DJ, das haben wir auch besprochen gestern mal, da habe ich eine andere Meinung dazu. Das ist halt jemand, der aus seiner Wohnung raus die Lage dokumentiert. Ich folge dem auf Twitter. Ich habe nicht den Eindruck, dass der das macht aus Sensationsgeilheit, sondern der dokumentiert. Da hast du gesagt, da gibt es ein Video mit abfälligen Kommentaren über die Polizei.
Dummen Gelächter über die Polizei, genau.
Ja, kann ich nichts dazu sagen, habe ich nicht gesehen. Aber es wird nichts mit seinem Aussehen zu tun haben, dass er das gesagt hat. Insofern, ich bin da ein bisschen vorsichtiger. Wütend bin ich auch, aber eher auf die Leute, die auf den Videos drauf sind. Weniger auf die, die sie gefilmt haben, sondern mehr auf die Leute, die da drauf sind, die da ohne Maske stehen und feiern.
Die Videos werden ja auch zur Nachverfolgung genutzt. Hast du das schon gelesen?
Ja, ich habe das Statement quasi der Polizei gelesen, ja, aber da steht ja gar nichts drin. Da steht, die Leute werden.
Da ging es, glaube ich, um die Bodycams, aber es geht dann im Endeffekt auch um dieses, wie nennt man das denn, Fehlverhalten in Pandemiezeiten, was ja, wo es ja feste Regeln gibt und genau, das wird da auch noch.
Ja, also das sind ja alles Ordnungswidrigkeiten.
Ja, genau.
Wären Leute abgehauen und hätten sich vor der Polizei versteckt die wird man selbstverständlich auch verfolgen. Dann frage ich mich, wie will man denn jemand verfolgen, der sich erfolgreich versteckt hat? Oder erhebt die Polizei den Anspruch, da jeden Einzelnen gefunden zu haben und gefilmt zu haben?
Nein, ich denke auch, dass es da um Videomaterial geht oder auch um Zeugenaussagen. Was ich noch sagen wollte zu der Kausalkette zwischen Aussehen und Auftritt. Ich bin da sehr, sehr emotional, weil ich zu den Leuten gehöre, die sich seit über einem Jahr so gut es geht, nicht zu 1000%, aber zu einem sehr, sehr, sehr hohen Prozentteil an die Gegebenheiten, die so geschaffen werden von der Bundesregierung, halten. Und deswegen, ich bin so durstig, auch nach Partys und allem drum und dran. Also wirklich, ich merke es jeden Abend, wenn irgendwo eine gute Musik läuft, im Fernsehen oder im Radio, ich würde am liebsten direkt auf einer Tanzfläche lostanzen. Aber da ist mein Verstand einfach stärker als mein Körper in dem Moment und sagt dann immer, nein, wart noch, es werden bald... Ja, die Mehrheit wird bald geimpft sein und dann geht es wieder weiter und dann geht es umso schöner weiter, weil man weiß ja, wie das ist mit der Abstinenz, wenn man dann zum Beispiel wochenlang auf Zucker verzichtet und trinkt dann mal wieder ein Cola, dann schmeckt es doppelt so gut.
Da bist du auch direkt high.
Ja, genau. Dann hast du direkt die volle Zuckertröhnung. Nee, aber das ist meine Hoffnung. Und ich verstehe dann nicht, warum so Leute die Abstinenz von anderen so kaputt machen mit so einem Scheißabend.
Und nee, es war ja nicht ein Scheißabend, es war das Wochenende vorher ja nicht viel anders. Da gab es keinen Polizeieinsatz.
Stimmt. Da kamen ja auch schon Meldungen.
Da war ja die Kritik, dass die Polizei nicht eingegriffen hat. Ne? Da war auch viel los, da wurde auch gefeiert auf dem Markt. Da gab es auch Bilder davon, aber da gab es keinen Polizeieinsatz, wenn ich das richtig mitbekommen habe von außen. Und jetzt gab es eben den Polizeieinsatz und auch Leute, die sich dagegen gewehrt haben. Da waren auch Fußballfans. In der Gemengelage.
Aber ich glaube nur 10% der.
Es waren wenige Leute. Fußballfans, so habe ich es verstanden auch. Hm? Und das war natürlich eine Situation, die sich wesentlich, die wesentlich höher gekocht ist. Aber meiner Meinung nach trotzdem, man kann behaupten, dass diese Regeln, die eingeführt wurden im Saarland, das Saarland-Modell, jetzt an Wochenenden regelmäßig nicht eingehalten werden und regelmäßig verletzt werden. Ne? Denn da haben Leute gestanden auf diesen Videos und haben gefeiert, haben miteinander geredet, hatten keine Maske auf. Das ist nicht erlaubt.
Und auch keinen Abstand. Also
und auch, ja, Abstand sowieso nicht. Sonst bräuchtest du ja die Maske nicht. Und ich habe gerade gestern nochmal, weil ja im Moment jeder so von den Aerosolforschern redet, die ja den offenen Brief geschrieben haben an die Bundesregierung, in dem drin steht, dass drinnen die Ansteckungen passieren, nicht draußen. Mhm. Und deshalb ist es keine gute Idee, die Leute drinnen einzusperren und zu versuchen und dann eben zuzulassen, dass es drinnen zu den heimlichen Treffen kommt. Ich glaube das nicht, dass es so ist, aber so steht es in dem Brief. Und diese Forscher wurden dann, die sind dann natürlich auch durch Radiostationen gegangen und haben Interviews gegeben und auch zu Zeitungen natürlich. Ich habe eins der Interviews gestern gelesen, das werde ich auch verlinken, in der Süddeutschen war das. Da wird natürlich auch gefragt, ja, wie ist es denn hier in der Außengastronomie, im Biergarten, ne? Und da hat der Christoph, heißt er so? Lotte, wie hieß er nochmal, der das Interview gegeben hat?
Christoph Asbach.
Ach ja. Der hat gesagt, dass du sehr wohl, wenn du redest, auch draußen, stößt du einen Aerosolstrom gerichtet nach vorne aus. Und wenn dann jemand dicht vor dir steht, zum Beispiel, weil es um dich rum laut ist und weil du schlecht verstehst, weil die Musik laut ist, ne, und es ist sowieso Alkohol im Spiel, da redet man sowieso gern ein bisschen lauter und so. Ja. Wenn der dann vor dir steht und steht quasi in deiner Fahne, dann kriegt der natürlich die Viren ab. Was überhaupt nicht problematisch ist, ist im Wald spazieren zu gehen. Aber, und das sagt er auch, sich in einer Außengastronomie direkt gegenüber zu sitzen und miteinander zu reden, ist extrem gefährlich. Und was auch gefährlich ist, das sehe ich wiederum auch ein bisschen anders, ist nacheinander auf die Toilette zu gehen. Denn in ungelüfteten Räumen, das zeigen die Forscher eben auch, die Aerosolforscher, in ungelüfteten Räumen kannst du dich eben auch an der Person anstecken, die vor dir in dem Raum war. Ne, ich sage eben, dass Toiletten im Idealfall keine unbelüfteten Räume sind. Ne? Die sind zwar eng, aber da sollte doch für einen gewissen Luftaustausch gesorgt sein. Also ich sehe das weniger kritisch. Ich kann mir nur, wenn ich diese Bilder sehe von diesen Partyszenen, da stehen Leute zusammen und reden, da ist natürlich überhaupt keine Sicherheit vorhanden. Und ja, die Leute provozieren das und die wissen das auch alle, denn so gut sind die gebildet. Das ist einfach Party ohne Rücksicht auf Verluste und das wollen wir nicht.
Ja, was will man da noch sagen?
Prost.
Wir werden noch nächstes Jahr wahrscheinlich darüber reden.
Prost. Was will man da noch sagen? Viva Gloria zur Mitte und so weiter. Ja, ich habe die letzte Folge damit abgeschlossen, dass ich gesagt habe, ich habe einen fantastischen Drosten-Podcast gehört. Der ist jetzt heute 3 Wochen alt schon. Trotzdem will ich noch darüber erzählen. Es ging gar nicht um aktuelle Forschungsergebnisse, sondern es ging um die Grundsätze der Desinformation. Und zwar um das Plurf-Motiv. Habe ich schon kurz erwähnt, um was es geht. Plurf, P-L-U-R-V, sind Abkürzungen. P steht für Pseudo-Experten, L für Logikfehler, U für unerfüllbare Erwartungen, R für Rosinenpickerei und V für Verschwörungsmythen. Und das sind alles Motive, die genutzt werden und zum Teil sehr, sehr professionell genutzt werden, um auf YouTube, auf Twitter, über Facebook und sogar auch teilweise im Fernsehen und in Zeitungen sowieso, um dort Desinformation zu betreiben oder zumindest vermeintlich sachgeleitete Debatten in gewisse Richtungen zu lenken. Und ich will da kurz ein bisschen drauf eingehen. Es gibt ein Übersichtsposter. Da steht auf einer, ich habe es mir auf eine DIN A4-Seite ausgedruckt, da ist es ein bisschen schwer zu lesen schon, da muss man sich schon ziemlich dicht vor die Nase halten. Das kann man sich natürlich auch größer ausdrucken und der Link ist selbstverständlich auch in den Shownotes. Ich will also kurz was zu den einzelnen Punkten sagen und dann auf 3 so Strategien eingehen, die ich mir ausgesucht habe, die mir auch selber immer wieder unterkommen. Also Pseudo-Experten ist klar, man greift sich Personen raus, die eigentlich keine Ahnung haben, aber die irgendein Renommee haben und stellt die dar als die Experten, die die Wahrheit vertreten natürlich und alle anderen, das Gros der Wissenschaft, selbst wenn es was anders sagt, hat ja gegen die nichts zu melden. Ich sehe das immer wieder. Es gibt so ein paar Spezies, die ich habe bei Facebook, die posten dann so gerne YouTube-Videos von Doktor sowieso, Oberarzt der Kinderklinik in Hintertupfing. Ne? So, dieses Doktor sowieso und Oberarzt, das verleiht denen ja einen Expertenstatus, den sie aber gar nicht haben. Was ist denn ein Oberarzt? Ein Oberarzt ist ein Abteilungsleiter, Das ist jetzt sowas, wie wenn ich sage, Abteilungsleiter der Sparkasse in Hintertupfingen löst die weltweite Finanzkrise oder so. Oder weiß, wie wir die Wirtschaft wieder aus dem Dreck ziehen. Was ist denn ein Abteilungsleiter der Sparkasse Hintertupfingen? Der mag natürlich Expertenwissen haben, aber von seinem Titel kann man das nicht ableiten. Und die Leute, die diesen Titel immer so gerne vorn anstellen, die tun das genau deshalb. Bei einem Abteilungsleiter in Hintertupfingen, in der Sparkasse Hintertupfingen, würden sie das nicht tun, weil der Abteilungsleiter einfach nicht so ein Renommee hat wie der Oberarzt. Aber bei solchen Leuten passiert. Und die sind auch alle Doktor. Und das sind auch alles führende Experten auf ihrem Gebiet. Und dann googelst du mal und dann findest du halt nichts von denen. Das sind die Pseudo-Experten.
Die haben keine Zeit, irgendwas zu publizieren, weil sie so führend sind und so viel Einfluss haben.
Wahrscheinlich ist es so, ja. Das hatten wir ja bei unseren Verschwörungsgeschichten auch schon. Also bei denen ist es natürlich noch viel, viel schlimmer. Logikfehler. Dann gehe ich gleich drauf ein. Da gibt es wirklich so Strategien, wie du Diskussionen in die Irre führen kannst, indem du Argumente verdrehst, indem du anderen Argumente unterschiebst, indem du nicht logisch argumentierst oder indem du ablenkst. Es gibt da verschiedene Strategien, gehen wir gleich noch näher drauf ein. Unerfüllbare Erwartungen wird auch gern gemacht, wenn du sagst, ja, die Wissenschaft hätte doch längst mal gemusst, hätte doch längst mal rausfinden können, wie sich denn Corona nun genau überträgt. Aber was das jetzt für eine Aktion dahinter ist, dass du natürlich nicht einfach, du machst eine Studie von 4 Wochen und weißt dann, wie sich Corona überträgt. Die einen verstehen es nicht, dass das eben nicht machbar ist, so ohne weiteres, und die anderen verstehen es vielleicht und nutzen eben das Argument nur, um zu verdrehen. Rosinenpickerei, meine Lieblingsstrategie bei einem meiner Facebook-Freunde, der immer wieder, du kannst dem seitenlang antworten und der pickt sich dann ein einziges Argument raus und verdreht es und sagt, hier Beispiel Ausgangssperre, wir haben doch in Baden-Württemberg gesehen, dass es nicht geht. Ne? Du argumentierst mit seitenweise und der greift sich ein einziges Argument raus und zeigt, dass es in einem einzigen Fall nicht funktioniert hat und versucht damit, also und sieht sich dann selber bestätigt, dass er deine komplette Argumentation damit entkräftet hat. Weil ein einziges Beispiel nicht funktioniert hat. Das ist Rosinenpickerei. Das macht mir immer besonders schwer. Mir fällt das echt auch schwer, darauf zu antworten, weil ich will nicht immer wieder sagen, was ist denn mit all den anderen Argumenten? Weil dann kommt sowas wie, ja, stimmt es etwa nicht, dass das in Baden-Württemberg nicht funktioniert hat? So, und das letzte V in Plurf steht für Verschwörungsmythen. Das ist natürlich immer, ne, Corona wurde ja eingeführt von den Chinesen, wurde in chinesischen Laboren gezüchtet, um der Menschheit irgendwelche Chips einzupflanzen. Was haben die gesagt, warum die Chinesen das? Um die Weltwirtschaft in die Knie zu zwingen. Ach so, nee,
das war ja Microsoft mit den Chips.
Ja, das ist ja... Das ist ja nochmal was anderes.
Bei den Chinesen.
Obwohl, vielleicht steckt der dahinter. Der Bill Gates soll doch auch nach irgendeiner Verschwörungstheorie dahinter stecken.
Ja, wegen den Impfungen, weil da Mini-Chips drin sein könnten, die dann durch diese Spritzenkanüle sogar passen. Also das nenne ich mal Technik, oder? Also wenn er das hinbekommt, dann hat er es auch verdient.
Es gibt bestimmt einen Nobelpreis in Physik für
auf jeden Fall.
Nanochips.
Ja.
Nicht so scheiße. So, und meine so 3 Argumente, die ich da rauspicke, also auf diesem Poster, von dem ich rede, das ich auch in der Hand halte, da gibt es dann verschiedene Strategien, die noch ein bisschen näher erläutert werden. Das eine der drei, auf die ich ein bisschen näher eingehen will, ist die Ad hominem-Attacke, wo wirklich Leute nur deshalb diskreditiert werden, weil sie der sind oder die, die sie sind. Zum Beispiel, wenn Drosten irgendwas sagt, dass dann die Leute sagen, ja, das kommt ja von Drosten. Ist ja klar, dass das nicht stimmt. Auch wenn Streeck was sagt, dass die Leute sagen, das kommt ja von Streeck. Das kann ja nicht stimmen. Also ist diese Ad hominem oder generell die Desinformationsstrategien, die findest du natürlich auf allen Seiten. Und nirgends ist sie stichhaltig. Also sowohl, wenn einer sagt, dass Drosten dass das, was Drosten sagt, nicht stimmen kann, weil es Drosten ist, als auch, wenn jemand sagt, dass das, was Streeck sagt, nicht stimmen kann, weil es eben Streeck ist. Aber wir haben weiterhin trotzdem großen Spaß dran, das dennoch zu tun, glaube ich, ne? Weil es ist halt einfach Streeck. Aber ich hoffe, dass wir das in unseren Streeck-Attacken auch immer einigermaßen begründen können, warum es so ist. Hast du eigentlich mal angerufen bei Streeck? Weil es ist ja jetzt Frühjahr, es müsste ja langsam automatisch zu Ende gehen, oder? Oder weil Klaus Stöhr hat auch gesagt, dass es automatisch zu Ende geht im März, klar. April. Wir haben ja noch ein bisschen April übrig.
Nee, es müssen glaube ich noch ein paar Grad wärmer werden. So ab 20 Grad wird ein Cut gemacht und dann ist das Ding vorbei und dann machen wir erst im Winter wieder 17. weiter.
Brauchst du nicht 3 17? Grad?
Ich war also
es ist relativ warm heute.
Oh, dann habe ich einiges verpasst. Also heute Morgen war es kalt. Vielleicht kommt das aber auch drauf an, wenn nachts Frost ist und dann sind ja die ganzen Besoffenen draußen, dann stecken sie sich nachts an. Also könnte ja auch sein, dass es deswegen noch dauert. Und wenn es nachts dann ein bisschen wärmer ist, dann klappt das. Dann klappt das bestimmt.
Mein Handy behauptet, es seien 16 Grad.
Boah.
So. Also noch 4 Grad, bis Corona vorbei ist. Muss es dann auch an 3 Tagen in Folge über 20 Grad sein?
Ich denke schon. Das ist doch auch, ist auch so bei den Zecken ein Irrglaube gewesen, dass wenn ein kalter Winter ist, dass die sterben und dann, dass ja drauf nicht mehr so viele Zecken in den Büschen sitzen. Das ist doch, glaube ich, sowas Ähnliches, oder? Vielleicht könnte man die Forscher da mal zusammenbringen und ein bisschen intervenieren.
Ja. Das.
Jetzt bist du sprachlos, oder?
Mir egal. Das, was du jetzt gemacht hast, war ein Nebelkerzenargument oder Blendgranatenargument oder Strategie. Du hast die Diskussion an einem Punkt, an der sie dir unangenehm war, hast du eine Aussage in den Raum geworfen, die damit überhaupt nichts zu tun hat. Und hast damit
nicht,
die Aufmerksamkeit
auf dich gezogen. Ich wollte das nur ein bisschen anschaulich. Ja, ja. Cool. Nee, ich wollte das nur ein bisschen anschaulich erklären, dass diese Aussagen ja spätestens nach der Mutation des Virus außer Kraft gesetzt wurden. Und Corona ist ja noch recht neu, was die Forschung angeht, aber solche Sachen wie Zecken etc., die kennt man ja, keine Ahnung, wie lange man sie schon kennt, aber schon um einiges länger. Und da wurde es früher genauso gesagt, also wenn ein kalter Winter ist, dann sterben die, weil die buddeln sich ja dann irgendwie ein, um nicht zu erfrieren. Aber der Boden wäre dann so gefrostet, dass sie sterben. Und mittlerweile weiß man, dass das ein Irrglaube ist, weil die Tiere sich dann einfach noch tiefer einbuddeln, um sich vor der Kälte zu schützen. Und genauso ist das mit dem Virus. Also ich weiß jetzt auch nicht, ob das direkt mit der Mutation etwas zu tun hat. Aber diese Mutationen sind auf jeden Fall sommerbeständig. Und bei der ersten Variante ging man ja davon aus.
Das ist was, das hast du beim letzten Mal schon gesagt. Das ist mir aufgefallen beim Reinhören. Gibt es da Quellen dazu? Da weiß ich nämlich nichts davon. Ja, also ich weiß, dass das normale Virus, dass das Wildtyp-Virus schon nur zu zwang oder dass der Einfluss des Klimas auf die Übertragbarkeit des Virus auf 20% geschätzt wird. Also sehr, sehr gering. Und das gilt für den Wildtyp. Das heißt, der Wildtyp ist schon, wenn du es so sehen willst, der Wildtyp ist schon 80% sommerbeständig. Gibt es da Untersuchungen, ob die Mutante sommerbeständiger ist oder weniger temperaturabhängig?
Ja gut, das muss man ja jetzt eh ein bisschen absehen, weil es kommt ja jetzt, glaube ich, der erste Sommer mit Mutationen. Aber Forscher haben da ja schon drüber gesprochen in verschiedenen Medien, Ich suche das mal raus und dann können wir es einfach in die Shownotes packen.
Alles klärchen.
Wenn ich was finde. Aber da wird sich das was war, finden. Das ist die Voraussetzung.
Das war Melinas Nebelkerze. Das war Melinas Nebelkerze. Blendgranatenargument Zecken. Ne, da redest du 5 Minuten über Zecken und es ist ja ganz klar, dass, also Zecken sind klimaabhängig. Die kriegen irgendwann viel zu kalt. Und da wird dann irgendwann so, setzt sich beim Hörer, also irgendwann denkt man gar nicht mehr drüber nach, ob Corona überhaupt klimaabhängig ist. Und es ist ja so, ne? Und so funktionieren Nebelkerzen oder Blendgranaten. Sie lenken eben ab und oftmals, also das wird ja professionell eingesetzt, ne? Das funktioniert auch. Irgendwann denkst du gar nicht mehr über das eigene Argument nach, sondern weil das Nebelkerzenargument so schlüssig ist, ist ja klar, die Zecken, wenn die so kalt kriegen, dann und dann denkst du gar nicht mehr drüber nach, dass das mit Corona ja gar nichts zu tun haben muss. Dass es da gar keinen Zusammenhang dazwischen gibt. Und das ist diese Strategie. Die Strohmann-Argumentation liest man auch immer häufiger. Die ist sogar noch ein bisschen schwieriger zu durchschauen. Denn in einer Strohmann-Argumentation geht jemand hin, verdreht die Argumente des anderen. Also stellt die Argumente des anderen wieder so ein bisschen dar. Und verdreht die aber, und das, wenn man das geschickt macht, fällt es nicht auf und beweist dann quasi, dass das verdrehte Argument oder stellt das verdrehte Argument in Frage. Das ist ein bisschen schwierig, habe dazu ein Beispiel rausgesucht. Das Argument ist, die Sonne oder wenn die Sonne scheint, ist schön oder ich fühle mich wohl, wenn die Sonne scheint. Das Strohmann-Argument dagegen wäre dann, ja, aber wenn doch immer die Sonne scheint, wenn es wirklich nie regen würde, was hätten wir denn dann, wenn es nie regen würde? Regnen würde. Dann würde hier alles austrocknen, dann hätten wir die neue, dann wäre hier alles Sahara. Wenn es nie regnen würde, hätten wir hier nur Sahara, alles trocken, alles tot. Das wäre das Strohmann-Argument. Also die Sonne scheint dahingehend verdreht, dass man aus der Aussage, die Sonne scheint, macht, oder die Sonne, wenn die Sonne scheint, ist es schön, dass man das verdreht und sagt, ja, aber es ist doch scheiße, wenn es nie regnet. Und der sagt, wenn die Sonne scheint, ist es schön, der sagt ja gar nicht, dass es nicht auch mal regnen darf oder soll sogar. Nur, ich finde es auch schöner, wenn die Sonne scheint, wie wenn es regnet.
Das stimmt.
Und der Strohmann wahrscheinlich auch mit seiner Argumentation. So, und um das Ganze jetzt auf die Spitze zu treiben, habe ich ein sehr, sehr schönes Beispiel für eine Desinformationskampagne gefunden, das ein saarländischer Politiker in die Welt gesetzt hat. Nämlich Alexander Funk, der nicht irgendjemand ist, sondern Fraktionsvorsitzender der CDU im saarländischen Landtag. Die saarländische CDU hat ja das Saarlandmodell nach vorne gebracht und ist ja ganz schön unter Beschuss geraten, vor allem Tobias ja. Hans, aber natürlich auch seine Parteifreunde. Und Alexander Funk hat da ein Video dazu gemacht und hat übers Wochenende bei Facebook da einiges erklärt dazu. Wir können das jetzt natürlich nicht zeigen, weil man in einem Podcast nichts sieht, aber man sieht im Video eh nur ihn in seinem Sessel sitzen. Ich habe mich dazu entschlossen, das Video einfach mal in Gänze in Audio hier vorzuspielen, denn da lernen wir auch einiges über Desinformation und das, was wir gerade gehört haben.
Wobei wir das Video dennoch in den Shownotes
verlinken. Das werden wir verlinken, natürlich, ja. Obwohl, nee, wir wollen eigentlich ja nicht sowas verteilen.
Ach so, ja, stimmt.
Ne? Mach mal nicht. Den Gefallen tun wir ihm nicht. Here we go. Yes.
Ich muss heute mal eine Frage in den Raum werfen. Ist das Böswilligkeit oder doch eher nur Uninformiertheit? Was mich zu so einer Frage veranlasst? Leider vieles von dem, was ich in den letzten Tagen so alles lesen und hören musste über unser Saarlandmodell und die dazugehörige Ampel. Da werden tagelang irgendwelche Fachleute gesucht und aus der dunkelsten Ecke der Expertenvorratskammer gezerrt, um den drohenden Kollaps herbeizuschreiben. Man hat das Gefühl, als würde man sehnlichst auf die Umstellung der Ampel auf Rot warten, um endlich das Scheitern des Modells verkünden zu können. Das wäre dann einfach nur böswillig. Denn in einem Ampelsystem hat jede Farbe eine besondere Bedeutung. Und wie im Straßenverkehr lieben wir alle lieber grüne Ampeln, über die wir weitestgehend unbeschwert fahren können. Rot hingegen bremst. Und damit meine ich jetzt wirklich nur das Rot in der Ampel. Bei Rot muss man stehen bleiben, den Verkehr abwarten. Und genauso funktioniert das auch in unserem Saarland-Modell. Wenn sich das Virus hier exponentiell ausbreitet, wenn die Kapazitäten in den Krankenhäusern knapp werden, dann müssen wir auf die Bremse treten. Dann muss man ganz schnell reagieren und das öffentliche Leben im Saarland wieder runterfahren. Aber das Ganze ist ja keine Einbahnstraße. Sobald sich die Lage wieder entspannt, springt die Ampel auch wieder auf Gelb und im besten Fall auch ganz schnell wieder auf Grün. Eigentlich gar nicht so schwer. Eben wie bei einer Verkehrsampel. Da steht ja auch keiner und denkt sich, Mist, Rot, jetzt muss ich für immer hier stehen bleiben. Wenn euch also jemand weismachen will, dass eine rote Ampel ein Scheitern bedeutet, hat er in der Fahrschule und wahrscheinlich auch in jeder anderen Schule offensichtlich nicht allzu viel aufgepasst. In diesem Sinne, bis zum nächsten Zwischenfunk.
Ui. Da war aber jemand aggressiv und emotional.
Beim nächsten Mal wieder ein.
Also, ja. So habe ich mich am Wochenende auch.
Die Nebelkerze.
So habe ich mich am Wochenende auch über die Feindin aufgeregt. Die Nebelkerze, ja, er hat mit Ampeln in der Fahrschule und sowas angefangen und meinte dann, wenn man die Ampel nicht lesen kann, dann hätte man halt nicht aufgepasst in der Schule oder in der Fahrschule.
Genau. Das ist ein sehr, sehr klassisches Beispiel für sowas.
Also Nebelkerze,
ne?
Bedeutet eigentlich...
Er hat die ganze Zeit über eine Ampel geredet, hat die Analogie gezogen,
ja,
zum Straßenverkehr.
Genau.
Und die ist natürlich überhaupt nicht zulässig. Das war das eine, also mit der Verkehrsampel, die natürlich irgendwann wieder grün wird, ne? Und dann aber auch irgendwann wieder rot, das hat er aber nicht gesagt, die eigentlich dauernd hin und her geht, weil, und das war ja eigentlich das, was man nicht wollte, aber das sei mal alles dahingestellt, ne? Diese Analogie, die kannst du eben nicht ziehen. Natürlich funktioniert eine Ampel so, wie sie funktioniert, und das hat er auch sehr richtig beschrieben. Die wird irgendwann rot und dann wird sie wieder grün. Aber du kannst doch keine Kausalität oder irgendwelche Verknüpfung zu einer Pandemie herstellen. Das ist das. Und das Strohmann-Argument, das er gebracht hat, natürlich, dass Leute behaupten würden, dass wenn die Ampel auf rot springt, dass das Modell dann gescheitert ist. Die Leute sagen, dass das oder Leute wie ich sagen, das Modell hätte gar nicht stattfinden dürfen und das Modell ist gescheitert, weil die Voraussetzungen schon gar nicht zusammengepasst haben. Und es ist ja gerade einer meiner Hauptkritikpunkte, dass in diesem Modell kein Abbruchkriterium drin ist. Normalerweise würde man sagen, ab einer Inzidenz von X oder wenn man sich nicht auf die Inzidenz fixieren will, ab dem Ereignis X werden wir die Reißleine ziehen, werden wir eine Vollbremsung machen mit den und den Maßnahmen und zwar so lange, bis das Ereignis Y eingetreten ist, bis wir wieder safe sind.
Ist es nicht sogar so, dass eine Kritik von vielen ist, dass die Phasen nicht richtig beschrieben sind und zu viel Spielraum lassen und ja jetzt auch diese Gelbphase quasi noch ausgeweitet wurde, um nicht auf Rot springen zu müssen, weil rein von den Daten her hätte man ja jetzt auf Rot gehen müssen. Da war ja die Diskussion.
Das einzige Kriterium, das gesetzt wurde für die rote Ampel, ist, wenn die Überlastung des Gesundheitswesens droht. So, und letzten Freitag hat man beraten und hat auch mit den Krankenhäusern beraten. Mhm. Und die Krankenhäuser haben gesagt, wir müssen auf Rot springen. Die Überlastung des Gesundheitswesens droht jetzt. Eigentlich sind wir schon zu spät. Wir hätten schon länger bremsen müssen. Das ist der Rat der Experten oder derjenigen, die es wissen müssen, weil sie eben in den Krankenhäusern sind. Was hat Tobias Hans gemacht? Tobias Hans hat den Expertenrat ignoriert, hat gesagt, er hat tatsächlich das Argument gebracht, die Krankenhäuser denken ja nur an ihre Wirtschaftlichkeit und der einzige Grund, warum es bei denen so eng ist, ist ihre Unflexibilität, Operationen, für die sie viel Geld kriegen, ins nächste Quartal zu schieben. Verschiebbare Operationen, wie zum Beispiel, wenn du eine neue Hüfte kriegst, ne? Mhm. Soll doch die alte Dame, die auf ihre Hüfte wartet, soll sie doch noch 3 Monate länger warten oder so, ne? Ja. So. Und mit diesem, auch ein Strohmann-Argument übrigens, oder?
Kann man, egal. Ja, kann man durchgehen lassen.
Jedenfalls hat Tobias Hans und die saarländische Landesregierung haben in dem Punkt den Expertenrat ignoriert. Vollständig und zu 100% ignoriert. Das heißt, es gibt gar kein Kriterium mehr, wann die Ampel auf Rot springt. Es gibt, die Ampel wird dann auf Rot springen, wenn die Regierung Lust dazu hat, sie auf Rot springen zu lassen. Das ist jetzt de facto noch das einzige Kriterium.
Und die Regierung selbst?
Da werde ich jetzt langsam auch mal emotional.
Die Regierung selbst sieht ja anscheinend diese Rotphase auch als eine scheiternde Phase. Obwohl sie ja nur eine Phase von 3 ist. Also.
Ja, das sagt der Funk, ne?
Ja.
Buschfunk.
Da sind wir aber auch gerade bei dem Thema, was ich dir die Woche schon geschickt habe als Blogbeitrag. Das beobachte ich auch schon seit längerem, weil ich auch. Ich war schon ein paar Mal im Krankenhaus. Wurdest du auch schon mal operiert in so längeren Zeitabständen oder bist du da noch verschont geblieben?
Wie meinst du in längeren Zeitabständen? Ich hatte ja letztens die Achillessehne kaputt und habe die zusammengenäht bekommen. Das war eine Operation.
Ja. Ja, aber ich meine jetzt zum Beispiel als Kind und dann nochmal als Erwachsene. Was Ähnliches dann zum Beispiel?
Ich habe als Kind unter Vollnarkose die Weisheitszähne gezogen. Als ich jung war, hat man das noch unter Vollnarkose gemacht, wenn es 4 Weisheitszähne waren. Das war meine einzige Operation zu der Achillessehne jetzt.
Ja, weil ich, also was mir immer aufgefallen ist, früher zum Beispiel, meine Mama zum Beispiel hat einen Kaiserschnitt gemacht bekommen und lag dann 2-3 Wochen im Krankenhaus. Und meine Schwester hat einen Kaiserschnitt gemacht bekommen und war dann 2-3 Tage später nochmal raus. Und ich habe nie verstanden, also ist das Vorgehen so modern geworden, dass man das einfach nicht mehr braucht oder woran liegt das? Und ich habe da schon öfter so ein bisschen was von Krankenschwestern gehört und höre auch immer sehr intensiv hin, weil mich das Thema sehr interessiert und frage da dann auch immer gewisse Dinge nach. Und man weiß ja in Deutschland, dass der Pflegenotstand so real ist wie noch nie. Man versucht ja auch aus Mexiko etc. Pflegekräfte beizuholen. Und das ist aber nicht nur in der Altenpflege so, sondern auch in der Krankenpflege in Krankenhäusern so, gerade in der Intensivmedizin, weil das ein knochenharter Job ist, zu dem auch nicht jeder zugelassen wird. Also brauchst du ganz gewisse Voraussetzungen. Man gibt sehr viel, man bekommt sehr wenig, das ist klar, nachdem ich den Blog da gelesen habe. Man denkt ja immer, ja, Krankenschwestern verdienen an sich gut, also so mit Nachtschichten etc., mit den Zuschlägen, finde ich, ist das Gehalt in Ordnung. Natürlich geht es immer noch besser, aber ich finde, es ist schon mal ein guter Anfang. Also es ist nicht ganz unverschämt. Bei manchen Berufen, wie zum Beispiel Friseuse etc., da weiß man ja, dass das eigentlich zum Leben gar nicht ausreicht. Aber bei denen, finde ich, ist es ein Anfang. Und was ich da in diesem Blog gelesen habe, hat mich halt so ein bisschen geschockt, weil das zum einen bestätigt, dass Krankenhäuser auch nur Wirtschaftsunternehmen sind, was ganz viel publiziert wird. Also du hast mich ja gebeten, da eine richtige Publikation zu nehmen und nicht den Blog. Und da findest du tausende Sachen drüber.
Ja, natürlich. Das war ja schon lange vor Corona auch ein Thema.
Ja genau. Aber das ist das einzig Schöne an Corona. Corona deckt auch viel auf, beziehungsweise macht vieles so klar, dass es der Letzte auch noch versteht.
Ja, es, Das ist natürlich auch jetzt eine Geschichte, die gerne für solche Nebelkerzen-Argumentationen verwendet wird. Ne?
Ich bin die Nebelkerzenfrau.
Da kann ja Corona jetzt nichts dafür, dass wir so am Arsch sind. Da hätte man, das Gesundheitswesen mal fitter machen müssen. Oder warum haben wir keine Notfallreserven, weil das Gesundheitssystem so am Arsch ist? Ja, es ist aber im Moment so am Arsch, wie es ist. Ja. Und wenn in 14 Tagen Leute, also wenn sich heute Leute anstecken und die kommen in 14 Tagen auf eine Intensivstation, dann kommen sie auf eine Intensivstation, die nach dem Gesundheitssystem funktioniert, das wir heute haben. Wir werden das bis in 14 Tagen restaurieren. Aber
renovieren ist eigentlich schon der richtige Begriff, weil das Gesundheitssystem ist dahingehend einfach marode. Also,
das ist nicht marode, das wurde genauso gebaut von FDP-Gesundheitsministern. Man wollte das so, dass das so ist. Kurz vor Corona hat Karl Lauterbach sogar mitdiskutiert, Krankenhäuser zu schließen, weil es unwirtschaftlich ist, Häuser zu betreiben, die nicht voll ausgelastet sind. Und jetzt sehen wir, was der Nachteil ist, wenn man nur noch Häuser hat, die voll ausgelastet sind. Wenn dann mal irgendwas Unvorhergesehenes passiert, dann ist man eben direkt an der Grenze der Auslastung und hin zur Überlastung. Und dann, wir haben das ja Gott sei Dank in Deutschland noch nicht gehabt, die Situation, dass das Gesundheitswesen überlastet ist. Aber wir werden das kriegen, sehr bald. Wir werden in der nächsten, übernächsten Folge mit Zahlen zu tun haben, die an der Überlastungsgrenze des Gesundheitswesens sind. Wir sind jetzt wir haben jetzt ungefähr 4.700, glaube ich, Patienten, Covid-19-Patienten auf deutschen Intensivstationen.
Und das sind,
ab 5.000 also im Saarland, wird es eng. Nee, in
ja,
Deutschland.
Ich weiß. Im Saarland sind es sogar 14% nur. Das hört sich wenig an. Man muss aber dabei auch betrachten, dass diese Intensivpatienten sehr lange auf den Stationen liegen und sehr stark betreut werden müssen. Die müssen ja regelmäßig gedreht werden etc., um die Lunge gleichmäßig zu belasten und entlasten. Was ich dabei aber nicht verstehe, man weiß, wo das Problem ist.
Für die Lunge ist es, glaube ich, besser, wenn die in Bauchlage sind, aber du musst die natürlich drehen, damit die keine so Druckstellen entwickeln. Das Singular ist Dekubitus. Ich weiß nie, wie die Mehrzahl ist. Dekubitusse, Dekubitae, weiß ich nicht.
Was ich nicht verstehe, das ist ja, als ob du mit 200 auf eine Brücke zurast, die noch nicht fertig gebaut ist und siehst schon den Abhang, den du runterstürzen wirst, aber bremst nicht. Also ich verstehe diese Problematik nicht. Man weiß, wo die Fehler sind, nämlich dass Krankenhäuser wirtschaftlich sein müssen, aber man macht nichts dagegen. Plus man weiß, dass wir zu wenig Mitarbeiter haben auf Intensivstationen. Also es liegt noch nicht mal unbedingt an den Gerätschaften, sondern eher an dem Personalmangel. Aber man macht nichts, um diese zu entlasten. Also das ist komplett, für mich ist das nicht verständlich, ehrlich gesagt. Also
ja, das Problem ist ein Problem, das jetzt eben zutage tritt, das es aber schon länger gibt. Man müsste eben die Häuser reverstaatlichen. Man hat die letzten Jahrzehnte sich darum gekümmert, dass sie in privater Hand kommen. Man müsste das reverstaatlichen und eben jede Menge Geld da reinstecken. Genau dasselbe müsste man mit Telekommunikation machen, genau dasselbe müsste man mit der Bahn machen und dem Bahnnetz. Das sind alles genau dieselben Probleme, nur die sind eben nicht so immanent akut, wie das jetzt mit dem Gesundheitswesen der Fall ist.
Ja.
Und ich bin sehr gespannt, ob sich da was ändert. Der einzige Grund für mich, SPD zu wählen, oder einer der wenigen Gründe für mich, SPD zu wählen, wäre, dass vielleicht dann doch irgendwann Karl Lauterbach mal Gesundheitsminister wird. Und der sagt ja schon seit ganz langer Zeit, dass das Gesundheitswesen, also von Patientenseite, was Krankenversicherung angeht, aber auch von den Häusern her, reformiert gehört. Und ich glaube, Karl Lauterbach wäre auch der Einzige, der irgendwas in die Richtung vorantreiben würde. Aber das ist nichts, was man jetzt anpacken kann. Wir haben jetzt eine akute Notsituation. Und jetzt zu sagen, wir müssen zuerst das Krankensystem oder das Gesundheitswesen reformieren und dann gucken wir, was wir mit den Covid-Patienten machen, das geht nicht.
Das müsste theoretisch
parallel... Kann man sich trefflich drüber aufregen, aber das bringt uns im Moment nicht weiter.
Lass aber
uns
das da müsste eigentlich Hand in Hand miteinander entwickelt werden. Ich war letzte Woche habe ich ein paar ältere Leute zu Impfstationen gefahren und dort ist es zum Beispiel so, dass es da auch nicht genügend Fachpersonal geben könnte, um die dort einzusetzen. Dementsprechend hat man die Bundeswehr hinzugezogen, um das Team einfach zu stärken und die machen dann Arbeiten, für die man jetzt nicht unbedingt, also die müssen jetzt keine Spritze setzen oder so, aber die gucken halt, dass die Leute alle Dokumente ausfüllen, dass der Abstand eingehalten wird und sorgen da halt so ein bisschen für Ordnung und für Beihilfe quasi bei den Dokumenten, weil es ja doch dank unserer Bürokratie einiges ist, was man da ausfüllen muss. Und das finde ich sinnvoll. Und dadurch entlastet man das Personal, das dann zum Beispiel impft, die Voruntersuchungen macht, nochmal das mit den Tabletten prüft etc. Und das könnte man so eigentlich auch in den in diesen Stationen machen, dass man einfach Leute, die zum Beispiel warum auch immer gerade nicht arbeiten oder die auch gerade nicht irgendwie voll eingesetzt werden können in ihrem Job, vielleicht auch wegen Corona, dass man die da einfach so ein bisschen an die Hand nimmt, denen zeigt, was so zu machen ist und die dann einfach das Personal entlasten. Und vielleicht macht es denen auch so viel Spaß, dass sie sogar in diesem Bereich bleiben wollen. Dann hätte man gleich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Aber einfach zu sagen, okay, das Personal, das ist halt nicht da, deswegen muss das Personal, das da ist, alles abfangen und scheiß auf Ruhezeiten, scheiß auf Urlaubszeiten, scheiß auf die Familie, Augen zu und durch. Es dauert ja jetzt nur ein Jahr und vielleicht dann noch ein Jahr oder mal gucken, wie schnell wir mit den Impfungen durchkommen. Das ist halt sehr, sehr auf dem Rücken der Leute ausgetragen und das finde ich eigentlich ziemlich schwach von unserer Regierung, dass die das so handhaben. Und dementsprechend finde ich umso schockierender, dass der Hans dann einfach sagt, ja okay, die Fachleute, die sagen, wir müssen auf Rot schalten, aber die sind ja nur budgetgetrieben und dementsprechend sagen wir mal einfach nein. Und bleiben auf Gelb. Das ist halt für mich etwas, also sorry, da müsste sich der Hans mal eine Woche lang auf so eine Intensivstation stellen und dort mithelfen. Und wenn er dann immer noch sagt, wir bleiben auf Gelb, stehe ich voll dahinter. Aber ich glaube, das würde nicht passieren.
Es gibt ja diese Serie jetzt, die ich habe überlegt die Woche, was könnte denn Podcast der Woche sein. Ich werde diese Fernsehserie jetzt als Podcast der Woche verkünden, nämlich Charité Intensiv. Hast du gesehen?
Nein.
Ich habe leider selber erst eine Folge gesehen, aber was ich eigentlich noch bemerkenswerter fand, zu hören, was der Filmemacher, der Karl Giersthofer, so erlebt hat. Es gibt da ein paar Podcast-Folgen, die ich drüber gehört habe. Also vielleicht zuerst mal Charité Intensiv ist eine ganz kurze Doku-Serie, 4 Folgen lang. Kann man gucken in der ARD-Mediathek, ist also öffentlich-rechtlich vom RBB, Rundfunk Berlin-Brandenburg. Ein Doku-Filmer, der Karl Giersthofer, hat einfach 3 Monate lang draufgehalten. Mhm. Auf der Intensivstation es war noch nicht mal die Charité, glaube ich, es war ein anderes Berliner Krankenhaus, oder nee, jetzt schmeiße ich, glaube ich, was durcheinander. Ich weiß es gar nicht mal, aber es geht um das Arbeiten und das Leben und um die Menschen auf der Intensivstation zu Corona-Zeiten. Und das ist eine unglaublich intensive Geschichte, musst du dir unbedingt angucken. Wie gesagt, ich habe erst die eine Folge gesehen, aber ich werde mir das jetzt bis zur nächsten Folge werde ich die alle vier gesehen haben. Thema der ersten, es gibt für jede Folge gibt es Themen. Thema der ersten Folge ist Sterben. Da geht es wirklich um Leute, die es nicht überleben. Es ist sehr blutig. Das war auch eine Kritik, die ich gelesen habe. Muss man da wirklich so nah dran sein? Aber es ist nicht ekelhaft, es ist einfach realistisch. Du siehst, was es bedeutet, als beatmungspflichtiger Patient oder auch als Patient, der an eine ECMO muss, also an so eine externe Blutumwälzmaschine. Ne? Da ist es eben nicht so, dass du eine kleine Nadel in den Arm gepikst kriegst, wo dann ein bisschen Blut rausläuft. Da kriegst du halt so einen Schlauch gelegt. Mhm. Und wo der Schlauch reingeht, da kommt erstmal viel Blut raus. Und das siehst du aber nicht aufdringlich und nicht irgendwie Intimsphäre verletzend, sondern du siehst, wie es ist. Und vor allem, du siehst, wie erschöpft und fertig die Leute da sind und trotzdem mit allen Fasern ihres Körpers so hinter dem stehen, was sie tun und das mit Leidenschaft tun und wirklich kein Versuch unversucht. Also es geht bei dem einen, das ist ein Arzt, der sagt im Interview, du musst dich natürlich schon irgendwann fragen, oder hinterher tust du das manchmal, dass du dich fragst, ja, wäre das wirklich noch notwendig gewesen? Hat der Patient überhaupt noch eine Chance gehabt?
Ja.
Mit all dem, was du versucht hast noch, ne? Und du machst es dann doch immer wieder, weil, also gerade bei jungen Patienten, die haben auch einige junge PatientInnen, bei denen versuchst du es eben dann trotzdem, ne? Weil du willst die durchkriegen und dann, du schaffst es einfach trotzdem immer öfter nicht. Das ist auch sowas, ne? Einmal sagt einer, in der ersten Welle hatten wir die auch alle hier, aber die haben alle überlebt und jetzt sterben sie einfach. Also unglaublich intensive Geschichte. Und es gibt zwei Podcast-Folgen, die ich gehört habe, wo der Karl Gersthofer interviewt wird, und zwar immer von Holgi. Holgi macht ja gefühlt so die Hälfte der deutschen Podcasts. Einmal bei, war schon Podcast der Woche hier, Holger ruft an. Die Folge heißt Holger ruft an wegen Charité intensiv. Da redet er eine Stunde mit Karl Gersthofer darüber, was der so erlebt hat auf der Intensivstation, wie der aufgenommen wurde, wie die dem absolut vertraut haben, wie die keine Sekunde zu dem gesagt haben, du darfst das oder das nicht filmen oder nicht bringen. Im Gegenteil, die haben den immer angerufen, haben gesagt, wir fahren jetzt hier irgendwo hin, holen jemand ab, willst du nicht mitkommen und das auch noch filmen und bringen. Und er hat natürlich am Anfang auf dem Weg gestanden und hat dann aber irgendwie so einen Modus operandi gefunden. Und er hat eigentlich auf der Intensivstation gewohnt. Mhm. Und besonders eindrücklich finde ich, wie er erzählt, wie er auch die Angehörigen kennengelernt hat. Du hast da Leute auf so einer Intensivstation, da kommen völlig Fremde zusammen. Er ja auch irgendwie als jemand, der eigentlich gar nichts damit zu tun hat. Und du erlebst da Sachen, auch in so kurzer Zeit, wo es um so existenzielle Sachen geht. Also da sind Leute, die verlieren Angehörige, wo eine Woche vorher noch gar nichts, wo eine Woche vorher noch alles normal war und plötzlich sind die nicht mehr da. Und du kommst mit so Leuten so schnell auf so eine Ebene, dass du dich mit völlig fremden Leuten nach ganz kurzer Zeit auf so eine tiefe Einigkeit irgendwie begeben kannst, ne? Und er sagt, da sind wirklich Beziehungen gewachsen. Er hat heute auch mit den ganzen Protagonisten noch Kontakt. Er erzählt, das ist in der anderen Podcast-Folge in der Wochendämmerung auch mit Holger. Er erzählt, dass er von der einen Angehörigen sogar angerufen wurde, die hat ihren Mann verloren, angerufen wurde, die Beerdigung noch zu filmen. Ja. Erstmal nur privat, ne? Das kommt in der Serie nicht vor. Mhm. Aber er sagt, vielleicht gibt es irgendwann irgendeine Art von Fortsetzung, allein von den ganzen, von dem, was irgendwie seitdem passiert ist, was er so aus den Kontakten alles noch rausgeholt hat. Und der Holgi hat selber mal Filme gemacht und ich finde, gerade bei dieser Holger ruft an Episode, ich werde das natürlich auch beides verlinken, Holger ruft an und Wochendämmerung, großartige Podcasts, kann man immer gut hören, aber in dem Fall besonders, finde ich. Der Holgi stellt sehr, sehr, sehr ehrfürchtige Fragen und sehr respektvolle Fragen, nicht so, ja und wie war es denn, ist das nicht ermüdend und weiß ich nicht, kriegst du keine Farbbeutel ans Haus geworfen oder so, sondern mehr so, wie fühlt man sich da nicht hilflos auf so einer Intensivstation? Und der Karl Gersdorfer sagt, ja, also nach ganz kurzer Zeit war erstmal so ein tiefes Loch und er hat gesagt, er kann das nicht machen. Und also einfach die direkte Betroffenheit, ne? Du siehst ja Sachen, die du noch nie gesehen hast in deinem Leben. Und dann kam aber so dieses Verantwortungsgefühl. Er hat geglaubt, seiner Verantwortung nicht gerecht werden zu können. Er hat es als seine Aufgabe angesehen, die Dinge so darzustellen, wie sie da sind. Und die Ärztinnen und Ärzte in ihrer Größe, die sie wirklich haben, so darzustellen, wie es wirklich ist. Und er hat Angst gehabt, daran zu scheitern. Er hat Angst gehabt, dem nicht gerecht zu werden. Und das finde ich ganz, ganz gut. Ich kriege Gänsehaut, wenn ich es erzähle.
Ich kriege auch Gänsehaut und habe es gar nicht gesehen.
Und genauso ist eben, also dieser Typ, der das sagt, ich glaube, er ist seinem Anspruch gerecht geworden und hat eine ganz, ganz großartige Serie gemacht. Auch wenn das ist jetzt natürlich auch wieder ein Corona-Thema, aber auch abseits davon ist sie trifft auch keine Aussagen über Politik oder über richtig oder falsch oder über Schuldzuweisungen. Sie zeigt einfach die Ärzte in ihrem Bemühen, Menschen zu retten, Menschen zu helfen, und zeigt die Verzweiflung, wenn es nicht funktioniert, und zeigt auch die Erschöpftheit, denn die gehen alle über ihre Grenzen in der Serie. Und
weißt du, was das Kranke daran ist? Also ich muss es wirklich so nennen, in der Industrie zum Beispiel, also beim produzierenden Gewerbe zum Beispiel, hat man extra Personal, die auswerten, ab welchem Produktionswert zum Beispiel die Fehlerquote steigt, weil die Mitarbeiter überstresst sind. Und wenn es dann um Menschen an sich geht, also um das Retten von Menschen, da sagen wir dann, ja gut, wir haben nicht genug Ärzte, die müssen dann halt am Limit laufen, die machen dann mal 2 Tage Schicht durch. Und dass da die Fehlerquote steigt und dann auch damit die Verzweiflung, weil man weiß vielleicht von sich selber, man kann es besser, das wird da gar nicht gesehen. Also das finde ich total irre. Dass man bei zum Beispiel...
Habe ich auch schon vorher mit einem Arzt selber diskutiert, mal, warum gibt es für Ärzte 24-Stunden-Schichten?
Ja, verstehe ich nicht.
In jedem, also im Arbeitsrecht steht drin, dass nicht regelmäßig mehr als 10 Stunden gearbeitet werden darf. Ja. Wieso dürfen Ärzte, oder unabhängig davon, ob sie es dürfen, aber wieso tun sie es? Wieso arbeiten Ärzte in 24-Stunden-Schichten in Krankenhäusern?
Was meinte er?
Er kann es nicht beantworten.
Das ist wirklich verrückt. Also das ist ein Phänomen, das ich auch nie verstehen werde.
Ich meine, die können da schlafen, aber sie tun es nicht in jeder Nacht. Es gibt auch Nächte oder Schichten, in denen wird nicht geschlafen. Und dann bist du halt 24 Stunden auf den Beinen. Und dann kommt am Schluss was Kniffliges, ein kniffliger Fall. Und dann hast du die 24 Stunden in den Knochen und musst trotzdem noch klar sein. Und das ist was, was ich meine, ich verstehe es nicht, wenn du brauchst ja deshalb nicht weniger Ärzte in einem Krankenhaus, wenn du die 24 Stunden arbeiten lässt. Also ich habe keine Idee, warum das so ist.
Also falls das jemand beantworten kann, kann er sich gerne bei uns melden.
Richtig.
Wir Wir kann uns sind
kontaktieren über die, über Instagram oder über Facebook oder kann uns eine E-Mail schreiben an lotte@könig mit oe-in.de. Nicht?
Genau. Ja, weil das wäre etwas, was ich sehr gerne verstehen würde und wofür ich mir auch die Zeit nehme, mich damit zu beschäftigen. Aber ich glaube...
Fangen wir uns an für die nächste Folge.
Ja, genau. Nächste Folge oder was wir die Woche erlebt haben. Letzte Woche zum Beispiel, wir hatten noch gar nicht drüber gesprochen. Wir waren in einem Interview.
Stimmt.
Jetzt kommt's wieder.
Liebe Grüße.
Liebe Grüße an Cedric.
Cedric, genau. Von Mommsen FM, dem Schülerradio aus Bad Oldesloe.
Genau, ich wollte dich nämlich tatsächlich noch vor, bevor wir aufgenommen haben, fragen, wie es denn ausgesprochen wird. Aber du hast gerade gesagt, Mommsen FM.
Ja.
Gut, richtig. Das konnte ich mir irgendwie...
Haben wir ein kurzes Interview gegeben. Das Interview kommt am letzten Montag diesen Monats. Und das wird der, das wird gestern in einer Woche, glaube ich, sein.
Ja.
Ne?
Hm?
Oder in... Nee, muss gestern in einer Woche sein. Also
gestern in einer Woche, ja.
Am Montag, dem 26. wird das sein, um 16 Uhr. Und das gibt es als Stream bei
Lübeck FM.
Genau, wir werden bestimmt den Link in den Shownotes haben. Ich habe noch etwas vergessen, was ich eigentlich am Anfang schon bringen wollte. Ein Nachtrag. Weißt du noch, als ich gesandt habe, dass es ja genug Sand gibt und dass es sowas wie eine Sandmafia ja überhaupt nicht gibt?
Ja, ja, wir waren da die Vorreiter, oder?
Was eine Scheiße ich da erzählt habe. Offenbar hat ein gewisser Jan Böhmermann uns gehört. Und hat gesagt, muss ich doch mal recherchieren. Und hat eine ganze Sendung draus gemacht. Und zwar die vorletzte. Das werden wir auch verlinken. Da geht es nämlich genau um das Thema Sandmafia. Mhm. Der Böhmermann hat sich angeguckt, wenn in Dubai was gebaut wird, wo dann der Sand herkommt und warum man nicht einfach Wüstensand verwenden kann. Und dass ganze Inseln verschwinden, damit in Sylt der Strand wieder aufgeschüttet werden kann, was er jährlich getan wird und dergleichen mehr, so sehr interessant. Und also ich konnte das nicht glauben, als du es gesagt hast, aber ja. Ich sage jetzt erstens, du hattest recht, ich hatte Unrecht und zweitens...
kann ich das bitte schriftlich haben?
Zweitens ziehe ich meinen Hut vor der Aktualität deiner Themen. Großartig. So, und zweitens oder drittens ist die Folge auch noch deshalb höchst ansehenswert, weil am Schluss der großartige Danger Dan mit dem mindestens genauso großartigen Igor Levit ist ein weltbekannter Pianist, einige sagen der Beste. Danger Dan ist ein Hip-Hopper, der sehr intelligente Texte schreibt und die beiden performen das aktuelle Stück von Danger, denn das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt. Wer es noch nicht kennt, ich kann mir es fast nicht vorstellen, dass es noch irgendjemand gibt, der das Lied noch nicht kennt. Auch die, die es schon kennen, bitte angucken. Großartig, wenn Igor Levit nebendran am Klavier ein bisschen mitspielt. So, jetzt habe ich mich genug selber in Gänsehaut versetzt. Wir sind raus.
Aus die Maus.
Und das war's auch schon wieder. Wenn wir euch gefallen haben, abonniert uns, empfehlt uns weiter und hinterlasst gerne einen Kommentar auf könig-in.de, König mit OE. Wenn ihr bei Apple Podcasts oder iTunes seid, schenkt uns ein paar Sterne. Schreibt mir an lotte@könig-in.de, wenn ihr Anregungen oder Kritik habt. Und zum Schluss singt euch Dagtür wieder, wie wir Königin von Deutschland werden.
Wenn ich mal groß bin, will ich Krankenhausbesitzer sein. Das scheint ja ziemlich nice und auch sehr lukrativ zu sein. erklärt's Alex Funk das Gute an Mammel in der Politik. Sie kann nie schwarz sein. Wie viel anders könnte es sein? Wir erstmal Königin von Deutschland sind. Du wirst schon sehen, du wirst schon sehen. Dann weht hier ein anderer Wind, ich weiß es genau. Dann wird es gehen, dann wird es gehen. Dann fliegen die ganzen Spacken von der AfD. Du wirst schon sehen, du wirst schon sehen. Und alles wird viel schöner sein, Landschaften blühen. Dann wird es gehen, mit uns wird's gehen.